Wir befinden uns in der Serie Live Apps, Anwendung macht den Unterschied. Und wir haben diese Serie auf eine Ermahnung des Bruders von Jesus gegründet, Jakobus, der in seinem ersten Brief im 22. Vers Folgendes schreibt, und ich lese es noch einmal für die Zusammenfassung dir vor. Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft, also die Botschaft meines Bruders, wenn du jetzt Jakobus so original reden hörst, die Botschaft Jesu nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, so wie du dich morgens im Spiegel betrachtest, ging wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Ganz anders ist es dagegen mit dem, der nicht nur hört und es dann wieder vergisst, sondern auch danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes vollkommenem Gesetz, das uns durch Christus gegeben ist und uns frei macht. Und jetzt diese tolle Verheißung, die über dieser ganzen Serie eigentlich so liegt. Er kann sich glücklich schätzen, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Also das, was Jakobus uns letztlich sagen will und das, was wir mit dieser Serie bewirken wollen und das, was Jesus auch gesagt hat in seinem Gleichnis von dem klugen Mann, der sein Haus auf Felsen baut. Es liegt ein großer Segen darin, das zu tun, was du hörst, ist tatsächlich auch umzusetzen. Nun, heute der Teil 6, der letzte Teil, und vielleicht ist es dir bewusst oder auch nicht, aber Gespräche sind ein großer Teil unseres Lebens. Und vielleicht ist uns das gar nicht so klar, wie bedeutsam es ist, wenn wir miteinander reden, wenn wir uns austauschen, wenn wir miteinander sprechen. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass im Verlauf der meisten Gespräche es ein Missverhältnis gibt zwischen ermutigendem Kommentar und kritischen Kommentaren. Also ich weiß nicht, was du so schätzen würdest, auf wie viel ermutigende Kommentare oder wie viel kritische Kommentare auf einen ermutigenden Kommentar, auf eine ermutigende Bemerkung kommen? Was schätzt du? Vielleicht möchtet ihr das gerade mal in Chat schreiben oder miteinander diskutieren, wenn ihr zusammen in den Gottesdienst schaut. Was schätzt ihr? Wie viel Entmutigung, wie viel Kritisches kommt auf eine Ermutigung? Also, die Forschungsergebnisse sind sich nicht ganz sicher, aber es ist ungefähr so 5 bis 6 Kritisches, was du sagst, was man sagt, auf eine Ermutigung. Also wenn ein Ehemann und eine Ehefrau miteinander, ein Paar miteinander ins Gespräch kommen, 6 kritische Bemerkungen, eine Ermutigung. Im Eltern- und Kindverhältnis ist das Verhältnis oft sogar noch etwas schlechter. Da ist das Verhältnis 8:1, 8 kritische Bemerkungen, eine Ermutigung. Da wird es vielleicht ganz hilfreich sein, wenn du dir den nächsten Podcast anhörst von der Bilderbuchfamilie, wo es tatsächlich auch darum geht, wie man ermutigend sein kann. Unter Geschwistern ist es ähnlich. Auf der Arbeit hast du das auch sicher erlebt. Relativ viel Kritik, relativ viel Kritisches und relativ wenig Ermutigung. Und das ist fast in jeder Beziehung so. Fast in jedem Gespräch ist das so. Und als ich diese Predigt vorbereitet habe, ist es mir selbst deutlich geworden, dass ich, und das nehme ich auch jetzt aus dieser Predigt dann für mich mit, dass ich an mir selbst ganz neu arbeiten möchte und ganz neu mir bewusst machen möchte, dass ich viel mehr Ermutigung noch sagen soll und viel mehr Ermutigendes statt Kritisches äußern will. Und wenn ich so drüber nachdenke, warum das so ist, dann liegt es möglicherweise daran, dass viele Menschen sich selbst nicht leiden können, sich selbst nicht gut fühlen, mit sich selbst unzufrieden sind, aufgrund ganz unterschiedlicher Tatsachen. Sie finden sich nicht hübsch, sie finden sich nicht intelligent genug, sie finden sich nicht wert genug, sie sie haben irgendwie sonst irgendwie eine schlechte Stimmung. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn du schon selbst mit dir nicht im Reinen bist, andere Menschen zu ermutigen. Und gerade in dieses Defizit spricht eine Verheißung aus der hebräischen Bibel hinein, die ziemlich stark ist und die es ziemlich in sich hat. Da steht in den Sprüchen im Kapitel 11, Vers 25, dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen Erfrischung gibt, wird selbst erfrischt. Oder eine andere Übersetzung heißt es, dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Also, wenn du dich nicht gut fühlst, dann kann es daran liegen, dass du sehr stark auf dich fokussiert bist, dass du sehr stark auf alles das blickst, was du nicht hast und nicht kannst, dass du also praktisch eigentlich nicht großzügig bist, nicht nach außen gewandt. Und die Verheißung, die wir in diesem Vers lesen, ist, dass wenn wir großzügig sind, wenn wir anderen helfen, wenn wir andere erfrischen, wenn wir andere ermutigen, dann werden wir zufrieden werden, dann wird es uns gut gehen, dann werden wir selbst erfrischt werden, dann wird uns selber geholfen werden. Also eine ganz spannende Dynamik, die eigentlich auch kontraintuitiv ist. Also entgegen dem, wie du es normalerweise machen würdest. Wenn du Mangel hast, dann nimmst du immer noch mehr, um diesen Mangel zu stillen. Aber hier sagt uns die hebräische Bibel, kehr das um. Fang an, Menschen in den Blick zu nehmen. Fang an, sie zu ermutigen. Und das ist das Thema dieses letzten Teils. Und das ist diese Live-App, die wir in unser Leben integrieren können. Dass wir Ermutigung sind für andere Menschen. Dass wir die Leute sind, die hingehen und andere Menschen aufbauen und ihnen weiterhelfen. Und der Effekt wird der sein, dass du dann zufrieden wirst, dass du dann dich reich fühlst, dass du selber erfrischt wirst und dass dir selbst geholfen wird. Also, Salomo, der diese Sprüche aufgeschrieben hat, er fordert uns auf, den Kreislauf der Verhältnisse in unseren Gesprächen zu stoppen. Den Hebel umzulegen und es gerade andersherum zu machen. Viel mehr Ermutigung zu sagen und viel weniger Kritisches zu äußern. Und vielleicht ist es ein Zufall, vielleicht ist es aber auch tatsächlich durchdacht. Das berührt schon zwei der vier Werte, die unsere Gemeinde ausmachen. Ich weiß nicht, ob du die vier Werte unserer Gemeinde gerade so aufzählen kannst. Vielleicht hast du weitergehend schon besucht und hast gehört, welche vier Werte unsere Gemeinde antreiben, hinter dem allem, was wir tun, stehen. Vielleicht hast du dich das auch schon gefragt. Was sind das für Werte, die hier leitend wirken? Also ich sage sie dir kurz. Der erste Wert ist, dass wir Menschen annehmen, dass wir annehmend sein wollen. Der zweite Wert ist, dass wir ermutigend sind. Der dritte Wert ist, dass wir leidenschaftlich sind, dass wir also mit ganzem Herzen dabei sind, dass wir uns verbindlich einbringen. Und der vierte Wert ist, dass wir großzügig sind. Und alle diese vier Werte, die lebt ein Mann, den ich dir heute als Beispiel vorstellen möchte. Ein sehr beeindruckender Mann, der uns hauptsächlich in der Apostelgeschichte vorgestellt wird. Sein Name heißt Barnabas. In der Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 36 hören wir von ihm, da wird er uns vorgestellt. Einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Weise halfen, war Josef, ein Levit von Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Und warum haben die Apostel diesen Josef mit Spitznamen Barnabas genannt? Ganz einfach, weil sein Hauptwesenszug der war, andere zu ermutigen, weil Barnabas heißt der Sohn der Ermutigung, der andere ermutigt, der andere aufbaut, der, der in anderen zunächst das Gute sieht, der, der dem anderen noch eine Chance gibt, der, der versucht, positiv zu sein und ermutigend zu sein. Das war ein wesentliches Merkmal dieses Mannes. Und deswegen heißt dieser Josef auch Barnabas. Das ist so ein Titel, den er dann praktisch mit sich rumtrug, ein Spitzname, was ihn charakterisiert. Josef, hören wir, heißt er, er war ein Levit, also ein Tempeldiener. Er kam aus Zypern. Das wird später nochmal wichtig, wenn er unterwegs ist mit Paulus und Reisen macht in verschiedene Gegenden. Da ist er so ein Brückenbauer zwischen der hebräischen und der griechischen Kultur. Und er trägt eben diesen Beinamen Barnabas, Barnaba, hebräisch, Sohn der Ermutigung, einer, der andere Menschen aufbaut. Und was du ja auch dir denken kannst, wenn Großzügigkeit ein Wert unserer Gemeinde ist, es war definitiv ein Wert für den Barnabas, denn wir hören von ihm, er verkauft ein Stück Land, das ihm gehörte, und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es vor den Aposteln niederlegte. Das heißt also, er war nicht nur mit Worten ermutigend, sondern auch mit Taten ermutigend. Also so wie viele von euch auch mit Taten ermutigend sind. Und ich bin so dankbar, dass dieser Wert sich schon so verbreitet hat und dass viele von euch diesen Wert der Großzügigkeit und der Ermutigung schon verinnerlicht haben und mehr verinnerlichen. Und dieser Barnabas, der aufgrund seiner Haltung, und er kann für dich, und definitiv ist es für mich, ein Vorbild sein. Er kann Orientierung geben in der Art, wie er lebt. Den gebraucht jetzt Gott in ganz besonderer Weise. Der Paulus, wir haben schon von ihm gehört, der Apostel Paulus, der total wütend war auf die Christen und die Christen verfolgt hat, der macht eine Begegnung mit Jesus, und diese Begegnung mit Jesus erschüttert ihn derart, dass er von nun an Jesus nachfolgt, dass er von nun an sein Leben in den Dienst Jesu und in den Aufbau der Gemeinde steckt. Und eben hat er noch die Gemeinde aufs Härteste verfolgt. Jetzt ist eine totale Veränderung in seinem Leben passiert, und jetzt möchte er gerne zur Gemeinde nach Jerusalem zurückgehen oder überhaupt dahin kommen. Und da lesen wir in der Apostelgeschichte 9, Vers 26, nachdem Saulus in Jerusalem angekommen war, versuchte er sich dort der Gemeinde anzuschließen. Also er war jetzt ja einer von ihnen. Aber das ging nicht so einfach. Alle hatten Angst vor ihm. Die konnten das überhaupt nicht glauben. Die konnten nicht glauben, dass er wirklich ein Jünger Jesu geworden war. Sie haben gedacht, das ist ein Trick, den sich jetzt Paulus einfallen ließ, um sie noch mehr auszukundschaften und noch mehr von ihnen ins Gefängnis zu werfen. Keiner wollte ihm vertrauen. Keiner wollte ein Risiko eingehen. Sie haben das Risiko als viel zu hoch eingeschätzt. Und jetzt hängt dieser Paulus da zwischen Baum und Borke und kommt nicht weiter. Und jetzt braucht er jemanden wie den Barnabas. Jetzt braucht er jemanden, der Hoffnung hat, der das Gute sieht, der eine Chance gibt, der nicht kritisch ist und Vorwürfe macht, sondern ermutigend ist. Und der tritt jetzt hier auf und sagt endlich, so schreibt es uns Lukas auf in seiner Apostelgeschichte, endlich nahm sich Barnabas seiner an. Barnabas sagt, du Paulus, komm mal her, ich will mich jetzt um dich kümmern. Ich will dir helfen. Ich will dir helfen, dass du hier Anschluss findest. Und dann brachte Barnabas den Paulus zu den Aposteln. Und nicht nur das. Und wir wissen ja, Paulus war ein beredter Mann. Paulus hätte eigentlich gut für sich selber sprechen können, aber Paulus hält hier den Mund und Barnabas spricht für ihn. Er ist ein Fürsprecher für Paulus. Er berichtet dort, wie Saulus auf der Reise nach Damaskus den Herrn gesehen hat. Er bestätigt praktisch das, was Saulus ja auch hätte selber sagen können, aber was sie ihm vielleicht nicht geglaubt hätten. Er erzählte, dass Jesus zu Saulus geredet hatte und dieser dann in Damaskus furchtlos im Auftrag von Jesus die rettende Botschaft verkündet hat. Also dieser Barnabas, der war so von seiner Persönlichkeit stark und so auf Ermutigung ausgerichtet, dass er überhaupt keine Angst hatte vor dem Paulus, keine Angst hatte vor irgendeinem Risiko, sondern ganz im Gegenteil, in dieser entscheidenden Situation unglaublich ermutigend wirkte und eben den Grundstein gelegt hat dafür, dass du und ich das Evangelium überhaupt hören können, dass dieses Evangelium überhaupt zu den Nichtjuden gekommen ist. Er erzählte die Geschichte von Paulus, identifizierte sich mit ihm, sagt, du, das ist einer von uns, das ist mein Bruder geworden und er hat Jesus erlebt und er hat sich für Jesus eingesetzt. Ich kann das bestätigen. Was wäre gewesen, wenn dieser Barnabas nicht so ermutigend gewesen wäre, wenn er nicht das tatsächlich umgesetzt hätte? Und dann werden sie auch Buddies, Best Buddies eigentlich. Sie machen miteinander Reisen und gründen Gemeinden. Und in der Apostelgeschichte 15, Vers 36 heißt es, lesen wir dann, nach einiger Zeit fordert Paulus Barnabas auf und sagt, also Paulus sagt zu Barnabas, du komm, lass uns nochmal losreisen, lass uns nochmal an die Orte gehen und die Orte aufsuchen, in denen wir die rettende Botschaft verkündigt hatten, damit wir sehen, wie es unseren Brüdern und Schwestern geht. Und Barnabas sagt, super Idee, das machen wir. Ich würde gerne den Johannes Markus mitnehmen. Und das bringt jetzt ein Problem mit sich, weil dieser Johannes Markus, das war so ein bisschen ein Wackelkandidat. Der war schon mit Paulus unterwegs gewesen. Und irgendwann auf der Reise hat der Johannes Markus irgendwie das Gefühl bekommen, jetzt wird's mir zu blöd, jetzt habe ich keinen Bock mehr, und lässt den Paulus in Pamphylien im Stich. Sagt Paulus, und tschüss, ich fahre jetzt nach Hause. Und der Paulus muss da alleine weiterreisen und Johannes Markus macht die Biege. Und das hat den Paulus total geärgert und hat gesagt, nee, jetzt, also wir gehen, Barnabas und ich, wir gehen zusammen, aber den Johannes Markus, den nehmen wir jetzt nicht mehr mit. Das ist mir zu blöde. Der verdient keine zweite Chance. Und da lesen wir auch, dass es da tatsächlich auch ein Streit gab zwischen Paulus und Barnabas. Weil der Barnabas hat in diesem Johannes Markus eben den Menschen gesehen, der er eigentlich ist. Der hat schon einen Fehler gemacht und diesen Fehler braucht man auch nicht zu übersehen, auch wenn man ermutigend ist. Aber man kann, und das hat Barnabas eben getan, ihm eine zweite Chance geben. Man kann das Potenzial in diesem Menschen sehen und sagen, du, ich gebe dir jetzt nochmal eine zweite Chance und dann kannst du das ja auch dich bewähren und kannst eben zeigen, wer du wirklich bist. Also da sehen wir, dass diese Ermutigung nicht nur furchtlos ist und auf Menschen zugeht, sondern dass diese Ermutigung auch eine zweite Chance gibt. Immer wieder daran glaubt, dass vielleicht doch es möglich ist, dass sich etwas ändert. Und dann lesen wir ein drittes in der Apostelgeschichte, Kapitel 11, Vers 19. Das ist die Situation, wo die Verfolgung losbricht, wo dieser Stephanus gesteinigt wird und stirbt. Und nach dem Tod von Stephanus wird die ganze Gemeinde über Judäa und Samarien zerstreut. Und die ziehen jetzt also weiter und kamen bis nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochien. Aber die meisten, die dort verstreut waren, die sind ausschließlich zu den Juden gegangen und haben dort die Botschaft Gottes verkündigt. Aber da gab es einige Männer, und das waren jetzt sozusagen Genossen von dem Barnabas, die waren auch von Zypern und aus der Gegend von Cyrene, die wandten sich, als sie nach Antiochia kamen, auch an die nichtjüdischen Einwohner der Stadt und verkündigten ihnen das Evangelium von Jesus, dem Herrn. Haben ihn erzählt, was Jesus getan hat und haben ihm dieses Angebot gemacht, in die Beziehung zu Gott, dem Vater, zu treten und Gerechtigkeit zu bekommen, dass Gott einfach zufrieden ist mit dir, weil du an ihn glaubst. Und da wirkt Gott so mächtig, dass eine große Zahl Nichtjuden ihre Botschaft annahmen und sich dem Herrn zuwandten. Also das hat richtig gefunkt. Die Leute waren total begeistert und es entsteht dort eine relativ große Gemeinde. Und jetzt haben die in Jerusalem davon gehört, was da in Antiochien abgeht. Und dass das eigentlich etwas ist, was die so nicht erwartet hätten, was auch so nicht auf ihrem Radar war. Und dann sagen sie, okay, jetzt schicken wir mal den Barnabas hin, der soll mal nach dem Rechten schauen. Und dieser Barnabas, der kommt jetzt an und ich versuche mir gerade vorzustellen, was der gesehen hat, als er dort ankam. Er sah eben eine große Gruppe von Menschen, die jetzt also mit dem jüdischen Glauben gar nicht aufgewachsen waren, die aus allen möglichen unterschiedlichen Hintergründen kamen und die jetzt total begeistert waren von Jesus. Und da hat er bestimmt auch einiges gesehen, was noch nicht so rund läuft. Das waren ja alles Menschen, die gerade anfangen, die noch wirklich wenig verstanden haben von Jesus. Aber all das sieht er nicht, sondern Lukas berichtet es uns, als er sagt, als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah. Und das ist der Blick, den du haben kannst, wenn du dich fragst, wie kann ich einen Menschen ermutigen? Dass du einen Menschen anschaust mit der Gnade, die Jesus für ihn hat. Und dass du versuchst wahrzunehmen, was Jesus, seine Gnade, gerade in seinem Leben tut. Nicht die ganzen Fehler, nicht die ganzen zu kurz kommen, nicht alles das, was dich ärgert und aufregt, sondern die Gnade, die in diesem Leben wirkt, so wie die Gnade ja auch in deinem Leben wirkt, wenn du Jesus angenommen hast und er dir immer wieder vergibt und gnädig ist und geduldig ist und immer wieder dich einlädt, zu ihm zu kommen. Und der Barnabas, der war glücklich, der hat sich richtig gefreut, wie ein Schneekönig, der war total begeistert davon. Vor allen Dingen auch darüber, dass Dinge geschahen, die er so gar nicht für möglich gehalten hat. Dass eben Nichtjuden, also Heiden, Jesus als den Herrn annehmen. Wenn du Menschen anschaust, wen auch immer du anschaust, was siehst du? Was nimmst du wahr? Und ich wünschte mir, dass du durch diese Predigt heute, so dass du auch die Augen geöffnet bekommst, dass du wahrnimmst, dass da ein Mensch vor dir steht, den Jesus lieb hat, den Jesus annehmen würde. Das ist ein Wert unserer Gemeinde, dass wir annehmend sind, dass wir zunächst einmal das Potenzial sehen, das dort vorhanden ist und die Gnade, die wirksam ist und wirksam sein kann, auch auf Hoffnung hin. Oder bist du eher kritisch? Fällst du eher ein Urteil? Lehnst du eher diesen Menschen ab, weil du möglicherweise Angst vor ihm hast? Weil er dir unbequem ist? Weil er dich herausfordert? Weil er dich aus deiner Komfortzone herausfordert? Weil er möglicherweise dich in Frage stellt, dein Denken in Frage stellt, dein Lebensstil in Frage stellt, was auch immer in Frage stellt? Hätte ja bei dem Barnabas alles sein können. Er hätte sagen können, Moment, das führt jetzt hier alles so weit, ein Stopp. Also so geht es überhaupt nicht. Nein, er hat sich gefreut, als er das sah. Und dann macht er allen Mut. Er sagt, cool Leute, das ist ja schon mal ein toller Anfang. Aber bleibt da nicht stehen. Und dann fordert er sie auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Er sagt, so, jetzt geht noch ein paar Schritte weiter. Jetzt bleibt nicht bei der ersten Begeisterung stehen, sondern wächst in der Beziehung zu Jesus. Unsere Vision, in der Beziehung zu Jesus zu wachsen. Wächst in dieser Beziehung zu Jesus. Seid mit ganzem Herzen dabei. Seid leidenschaftlich. Das heißt es, was mit ganzem Herzen dabei sein bedeutet. Leidenschaft. Ein Wert unserer Gemeinde. Seid leidenschaftlich. Annehmen, großzügig, ermutigen, leidenschaftlich, seid leidenschaftlich. Was hat den Barnabas ausgemacht? Und was kannst du für dich als Beispiel nehmen und auch bei dir möglicherweise entwickeln? Der Lukas, der fasst das so zusammen und sagt, der Barnabas, der hatte einen edlen Charakter. Das war ein ganz toller Mann. Aber das, der edle Charakter, das wäre ja schon, also wenn du noch nicht Jesus nachfolgst, würde schon ja deine Beziehung zu deiner Frau und die Beziehung zu deinen Kindern und die Beziehung zu all den Menschen, die um dich herum sind, total verändern, wenn du einfach nur das Positive betonen würdest, dich bedanken würdest, ermutigend sein würdest, auch kleine Schritte wahrnimmst und ermutigst. Das würde ja schon so viel verändern. Aber die Auswirkung des Barnabas ging noch weit darüber hinaus, weil er mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Weil er gebetet hat und gesagt hat, Heiliger Geist, erfülle mein Leben. Hilf mir. Gib mir Worte, die ich reden kann. Also Worte, die jetzt auch wirklich aufbauen, die wirklich, die Ermutigung ist natürlich immer aufbauend und jemand, der dich ermutigt, also so geht's mir mindestens, der bleibt mir auch in Erinnerung. Das ist für mich unglaublich kostbar. Aber hier geht es natürlich noch einen Schritt weiter. Dieser Barnabas durch den Heiligen Geist hat Menschen tatsächlich auch in ihrer Entwicklung befördert und gestärkt. Und er hat einen festen Glauben. Er war unerschütterlich. Er hat einfach Gott vertraut. Er hat geglaubt, dass wenn er das tut, was Jesus ihm sagt, dass Gott mit ihm ist und dass Gott zuverlässig ist. Und durch seinen Dienst, hört er es jetzt mal an, durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Ein kontinuierliches Wachstum. Und das ist das, was ich gerne sehen würde, dass wir gemeinsam, du und ich, dass wir gemeinsam so eine Kultur entwickeln, dass wir großzügig sind, dass wir unser Herz aufmachen, dass wir unseren Geldbeutel aufmachen, dass wir unsere Zeit zur Verfügung stellen, unsere Ideen, unsere Kreativität, dass wir ermutigend sind, dass wir zunächst einmal das Gute sehen, eine Chance geben, uns daran freuen, auch wenn ungewöhnliche Dinge passieren, dass wir Menschen annehmen, ohne irgendwelche Vorbehalte ihnen entgegenzubringen. Und dass wir mit ganzem Herzen uns einsetzen. Nicht einfach nur so dabei sind, nicht einfach so mitlaufen und sagen, okay, so ist es halt jetzt, mache ich jetzt einfach irgendwie mit, sondern Leidenschaft entwickeln. Was Barnabas den Menschen dort gesagt hat. Er machte ihnen Mut, er sagte, super Leute, und jetzt kommt mit. Und er blieb dann ja auch längere Zeit dort, hat sie gelehrt, hat sie aufgebaut, hat ihnen geholfen, dass sie eben mit ganzem Herzen dabei sind. Also der hatte keine Angst vor dem Paulus. Er sah das Potenzial in Johannes Markus, obwohl der es eigentlich reingelassen hat und eigentlich aus Sicht des Paulus einer war, dem man jetzt nicht mehr vertrauen kann. Er hat sich nicht auf die Probleme und das vergangene Versagen konzentriert, sondern er hat sich auf die Zukunft konzentriert und hat gesagt, wie können wir das jetzt in Zukunft besser machen? Und dann schaute er nach der Gnade. Er schaute danach, was Jesus gerade jetzt tut. Und wenn du das sehen möchtest, dann darfst du auch Jesus bitten und darfst sagen, Jesus, ich möchte gerne Menschen so anschauen, wie du sie anschaust. Weil wir denken immer, wir wissen alles. Wir wissen, wie es dem Menschen gerade geht. Wir wissen gerade, was er gerade durchmacht. Wir wissen, was er erlebt hat. Aber das wissen wir nicht. Wir mutmaßen es möglicherweise nur, aber wir ziehen oft die falschen Schlüsse. Wir wissen nicht, wer uns gerade da begegnet und was ihn gerade beschäftigt. Und wir können das von Jesus lernen und Barnabas macht es uns hier deutlich, die Gnade in den Menschen, in dem Leben der Menschen anzusehen, wie Jesus da gerade wirksam ist. Und dann machte er Mut und forderte heraus. Er sagt, komm, lass uns weitergehen. Er hatte einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und er hatte einen festen Glauben. Und durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig. Wenn du Jesus nachfolgst und wenn du dich fragst, wie kann ich noch zu einer stärkeren Ermutigung werden, dann ist es vielleicht an der Zeit, dass du ins Gespräch kommst mit dem Heiligen Geist und sagst, Heiliger Geist, so wie wir das von Pfingsten gehört haben, Heiliger Geist, gib mir Worte, die jetzt dieser Person der ich begegnet bin, in besonderer Weise gut tun. Vielleicht ein Eindruck, von dem du eigentlich gar nicht wissen kannst, also etwas, was du eigentlich gar nicht wissen kannst über diese Person. Wie Jesus, ich habe diese Geschichte erzählt am Brunnen, als er diese Frau traf und sagt, bring deinen Mann. Und sie sagt, ich habe keinen Mann. Und dann sagt Jesus, ja, das stimmt, du hast keinen Mann. Du hattest 5 und der jetzt dein Mann ist, ist auch nicht dein Mann. So in diese Richtung. Das ist möglich. Und du darfst den Heiligen Geist bitten. Du kannst sagen, Heiliger Geist, gebrauche mich, so wie Barnabas. Er hatte diesen festen Glauben. Ich möchte dich ermutigen, dass du diese Woche, bis wir jetzt dann unser Read It Together starten nächsten Sonntag, dass du diese Woche dazu benutzt, dein Verhältnis von Kritik und Ermutigung mal zu überprüfen. Und dass du feststellst, oh Mist, ich bin doch unglaublich viel mehr kritisch, als dass ich ermutigend bin. Und dass du sagst, Herr Jesus, wenn du jetzt Jesus nachfolgst, dass du ihn bittest und sagst, mach mich zu einem Ermutiger wie den Barnabas. Mach mich zu einem großzügigen, leidenschaftlichen und annehmenden Menschen. Lass mich die Gnade sehen, die du den Menschen gegeben hast. Sieh die Gelegenheiten in den Gesprächen dazu, sieh diese Gelegenheiten als Möglichkeit, andere aufzufüllen und andere zu ermutigen. Denn dem Großzügigen, haben wir eingangs gelesen, dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Das ist der Schlüssel. Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen Erfrischung gibt, wird selbst erfrischt. So, wir haben 5 Apps, 5 Anwendungen angeschaut in den letzten Wochen. Vergeben, bekennen, Ruhe, Vertrauen und zum Schluss der Höhepunkt Ermutigung. Und wenn wir diese Dinge anwenden, wenn wir vergeben, du kannst die Predigten auch nachhören, wenn du sie verpasst hast, sie sind auf unserer Internetseite und auch in unserer Church-App sind sie abrufbar. Wenn wir vergeben, wenn wir bekennen, wenn wir in die Ruhe kommen, wenn wir vertrauen und wenn wir ermutigen, dann sind wir Menschen, die Jesus in dieser Welt repräsentieren. Dann sind wir Menschen, wo andere Menschen erkennen können, wie Jesus ist. Und das ist der Auftrag, den du hast, wenn er sagt, geh hin und sei mein Repräsentant, sei mein Jünger, sei mein Nachfolger, sei mein Lehrling. Bring diese gute Botschaft zu den Menschen. Und deswegen wollen wir nicht nur das hören, sondern wir wollen es jeden Tag versuchen, auch umzusetzen und jeden Tag ein Stück weiter an dieser Stelle wachsen. Wir beten gemeinsam das Vaterunser und bringen alles, was uns noch bewegt, jetzt in dieses Gebet hinein, ein wunderbares und kostbares Gebet. Und wir beten, lieber Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr blicke dich freundlich an und sei dir gnädig. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und gebe dir Frieden. Bis nächsten Sonntag. Ich freue mich auf dich.